Hallo Amrita.
Hallo Sabine.
Also wir sind heute hier bei Amrita zu Hause in Bad Endorf. Und du gibst Satsangs hier im Chiemgau und auch Retreats. Auch woanders?
Im Moment hier zu Hause. Tatsächlich gerne hier.
Hier zu Hause.
Zu Hause, ja.
Genau. Und sie arbeitet auch in therapeutischer Praxis hier. Du hast eine therapeutische Praxis.
Auch hier zu Hause, in unserem Haus.
Für Erwachsene, Kinder, Jugendliche.
Ja.
Genau. Und zusammen mit deinem Mann Norbert bist du auch fürs Jugendamt zuständig?
Wir kooperieren oder wir helfen in der Bereitschaftsbetreuung. Das heißt, wenn es eine Akutsituation gibt, in Familien und Kinder rausgenommen werden müssen, weil das Kindeswohl nicht mehr gesichert ist, dann sind wir sozusagen eine Auffangstation.
Genau.
Für ein paar Wochen, kann aber auch bis zum halben Jahr gehen, genau. Bis das Kind oder die Kinder so stabil sind, dass sie weitergegeben werden können oder zurückintegriert werden können in die Familie.
Dann leben die so lange bei euch.
Genau.
Und du kommst ursprünglich vom Schauspiel, vom Gesang, komponiert hast du auch, du hast auch geschrieben und bist dann in diese psychotherapeutische
Richtung
gegangen, was ich sehr spannend finde, weil das so mit meinem Lebenslauf auch übereinstimmt. Und ich kannst du mal erzählen, wie das dann, dieser Schwenk passiert ist, dann in die therapeutische Arbeit?
Ja, also ich war immer schon talentiert in Musik und auch Gesang und auch Schauspiel. Also es kam schon als Kind raus, ich wollte immer Adventsgedichte aufsagen oder wenn irgendwo etwas aufgeführt wurde, dann hat man mich ausgesucht, ich durfte mitspielen. Mhm. Also es war irgendwie so eine Begabung, die recht früh rauskam und ich habe schon laut meiner Erzählung meiner Eltern schon ganz, ganz früh angedeutet und gesagt, ich werde mal Schauspielerin. Und dann haben sie mich immer gefoppt. Ja, ja, Schauspielerin. Unsere Tochter wird Schauspielerin und so. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass ich an einem Musikgymnasium gelandet bin, Konzertgitarre am Konservatorium gelernt habe, Chorgesang, Ballettunterricht am Stadttheater in Klagenfurt und war eigentlich dann im künstlerischen Milieu schon aktiv. Habe dann da am Musikgymnasium Abitur gemacht und meine Eltern zahlten mir dann ein Musical-Kurs in Salzburg als Belohnung und ich hatte dann vor, nach Wien zu gehen und an der Schauspielschule vorzusprechen. Und also das Ganze nahm schon Form an und man nahm mich dann auch schon ernst mit meinen Bedürfnissen.
Ich nehme an, du kommst überhaupt nicht aus einer künstlerischen Familie.
Nein.
Deswegen war das so ein bisschen fremd.
Also künstlerisch im Sinne, dass alle immer gern gesungen haben.
Okay.
Ja, also die Kärntner singen gern, Volkslieder, Chor und singen und mein Opa spielte Trompete und, und solche Sachen. Also Volksmusik, sage ich mal, in dem Sinne. Volksmusik auch sentimental. Und dann hat mich da jemand wegengagiert aus Salzburg und zwar gab es einen Regisseur, der hatte in Berlin am Renaissance-Theater angefangen und hat ein Mädchen gesucht und ging zu Nicoletti, das war damals diejenige, die das Ganze initiiert hatte in Salzburg und suchte ein junges Mädchen und die sagte, ich weiß eine, die passt für die Rolle, hat mich vorgestellt und ab ging es nach Berlin und dann war und blieb ich in Berlin 17 Jahre.
Oh wow, schon ohne Schauspielschule?
Ja,
wow.
Ich war sofort im Engagement und habe dann nebenbei die Ausbildung gemacht, privat. Und stand schon auf der Bühne, auch am Staatstheater, am Schillertheater. Und habe mit sehr guten Leuten arbeiten dürfen. Gut, also das war dann die Schauspielerei, dann hatte ich auch noch andere Theater, an denen ich gespielt hatte. Ich habe mich ganz wohl gefühlt in der Schauspielerei, mir hat der Beruf sehr viel Spaß gemacht. Kam aber mit dem Metier oder ich würde mal sagen, mit einer gewissen Oberfläche dann doch nicht zurecht. Das hat nicht ganz zu mir gepasst. Also was mir sehr an den Künstlern gefallen hat, was ich geschätzt habe, war die Sensibilität und auch der recht freie Geist. Also nicht das traditionelle, konventionelle, das über Grenzen hinausgehen. Das hat mir sehr gefallen. Ich selbst, glaube, konnte mich sehr gut entwickeln auf der Bühne, weil du musst doch dein Instrument sehr durchlässig werden lassen. Und das ist die Arbeit an der Rolle, zwingt dich dazu, also dich mit Anteilen in dir auseinanderzusetzen oder mit Anteilen, die du gar nicht zulassen kannst, zum Beispiel auseinanderzusetzen. Mir ist es zum Beispiel sehr schwer gefallen, Aggression zuzulassen. Also da musste ich richtig graben. Ich war da eher so erzogen mit lieb und brav sein und so. Und das hat mich sehr geöffnet und hat mich sehr transparent gemacht. Und ich weiß, in den letzten Jahren der Schauspielerei flossen die Rollen teilweise so leicht durch mich durch. Also diese Wandelbarkeit von ich selbst sein in eine Rolle zu schlüpfen und wieder raus, das ging sehr flott. Und ich war dann irgendwie nicht mehr, ich fühlte mich teilweise nicht wirklich geistig gefordert. Und war da schon auf dem spirituellen Weg oder auf einer spirituellen Suche, hatte schon Kontakt nach Indien, auch in den Ashram zu Sai Baba, habe mich mit gewissen Lehren und Inhalten beschäftigt, die mich sehr anzogen, und habe dann diesen Weg verfolgt und habe, nachdem die Kinder geboren waren, habe ich noch 2 oder 3 Jahre am Theater gearbeitet und habe das dann komplett an den Nagel gehängt, also richtig für mich verabschiedet.
Weil du das Gefühl hattest, dass du dich seelisch oder innerlich nicht weiterentwickelt hast?
Ja.
Das hat dich nicht mehr gefordert.
Ja.
Du hast wahrscheinlich die Durchlässigkeit gelernt, ja. Schatten erlöst und dann war es wie abgeschlossen.
Also ich hatte das Gefühl, das ist nicht das Metier, wo ich mich jetzt noch weiter entfalten kann, sondern ich hatte das Gefühl, das hat mir jetzt alles gegeben, was ich da bekommen kann.
Ja.
Und alles Weitere muss ich mir woanders suchen oder noch woanders entwickeln oder erweitern.
Würdest du sagen, Sai Baba ist dein Meister?
Unbedingt.
Oder
absolut.
Sagt man der Guru?
Es ist egal, Guru, Meister,
hat Guru
mich initiiert.
Ist so negativ behaftet auch?
Naja, Guru heißt Meister, derjenige, der dich aus der Dunkelheit zum Licht führt. Und der Guru kann eine äußere Form haben, aber hat letztendlich dann die äußere Form nur für dich angenommen, um dich in einen inneren Weg zu bringen. Und mich hat Sai Baba auf den inneren Weg gebracht.
Ist das immer noch für dich, Sai Baba ist dein Meister?
Naja, ja. Da er mich initiiert hat, da er mir in den Träumen erschien und da er mir so viel geschenkt hat an innerer Erfahrung und Führung, ist und bleibt er ein Meister. Allerdings hat sich die Beziehung völlig verändert. Das heißt, das, was damals wichtig war, einen Kontakt im Außen zu haben, das ist mit den Jahren nicht mehr wichtig gewesen, weil ich ja einen Innenweg gegangen bin und eigentlich absolut befolgt habe, was er gelehrt hat. Also hat, weil er ja auch nicht mehr lebt. Er hat ja 2013 seinen Körper verlassen.
Und das finde ich jetzt spannend. Am Anfang hast du den Meister im Außen gebraucht für dich. Und warum brauchst du es jetzt nicht mehr so, weil du innen jetzt deinen eigenen Meister entdeckt hast? Oder wie kann ich das verstehen?
Also der Meister, wenn er ein Meister ist, in meiner Betrachtung, führt dich nach innen und sagt dir, dass das, was du bist, in deiner Essenz göttlich ist. Und er gibt dir Hinweise, wie du das verwirklichen oder in dir erfahren kannst. Das musst du dann natürlich für dich selber herausfinden. Also mir fiel es recht leicht, zum Beispiel zu meditieren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich formale Meditationsübungen vollziehen muss, aber vielleicht eben auch wegen meiner Vorgeschichte, dass der Körper schon sehr durchlässig war, denn als Schauspieler transportierst du, wenn du auf der Bühne bist, Licht und Präsenz in unterschiedlichen Farben und Rollen, aber du musst eine gewisse Präsenz in dir entwickelt haben, sonst kannst du auf der Bühne nicht erscheinen und eine gewisse Essenz oder eine gewisse Präsenz war quasi in diesem Körper entwickelt.
Und ist das, was man beim Meditieren auch, dass man seine eigene Essenz, Präsenz spürt, was du ja schon so lange auch praktiziert hast, einfach durch die Rollen?
Letztendlich, ja.
Okay.
Also Gurdjieff zum Beispiel ist auch ein russischer Lehrer, der hat über Schauspielerei recht intelligente Sachen gesagt. Er sagt, der Schauspieler ist jemand, der Licht sendet. Und eigentlich muss er alle Spektralfarben senden können. Das heißt, wirklich alle Töne
treffen können.
Richtig, um in seine Kraft und um in seine Ausstrahlung zu kommen, um in seine Größe zu kommen. Und ein Schauspieler praktiziert das.
Gurdjieff ist doch ein Komponist, der hat doch Musik geschrieben. Nee. Hat er nicht auch Musik komponiert?
Vielleicht.
Klavier gespielt. Ich habe eine
doch.
CD von ihm.
Doch, es gibt doch ja. Tatsächlich. Doch, ja. Er hat auch Musik geschrieben.
Mit Tanz ja. Hat er, glaube ich, ja. Auch gearbeitet.
Richtig. Genau. Richtig.
Ja, ja. Sich auszudrücken.
Ja. Mhm. Ja. Doch.
Ja. Ja. Genau. Und also jetzt zurück zu dem, weil am Anfang brauchtest du Selvaba im Außen sehr, bis er dir diesen Weg nach innen gezeigt hat und dann ist auch dieses Meister im Außen so haben zu müssen, geht dann weg oder wie kann ich das verstehen?
Also vielleicht ist das auch eine Form der Konditionierung, die ein Schüler hat. Es gibt Schüler, die hängen ewig an der äußeren Form und zwar auch in Form von Ritualen fest. Und auch wenn der Lehrer einen inneren Weg lehrt, ist nicht jeder fähig, einen inneren Weg zu gehen. Man sieht das auch in der indischen Kultur. Für die Inder sind Rituale unglaublich wichtig. Und ob jemand auch einen inneren Weg geht oder wie tief sein innerer Weg ist, ist nach außen hin gar nicht sichtbar, weil sie auch die Rituale sehr stark bedienen. Wir hier im Westen haben eigentlich nicht wirklich ritualisierte Spiritualität. Vielleicht die Katholiken noch am ehesten in ihrer Kirche. Aber da ist es ja auch am oberflächlichsten und da weiß man auch nicht, wer oder welcher Christ hat denn einen inneren Weg oder wie tief ist denn die Spiritualität überhaupt wach, erweckt und gelebt.
Aber glaubst du nicht, dass uns das gut tun würde, so gewisse Rituale für jeden?
Also für mich sind Rituale ein Anfang und immer nur ein Anfang. Und das Ende des Weges ist für mich ein Weg, der Rituale einfach nicht braucht, weil es ist wie, wenn das Kind gehen lernt, dann braucht es vielleicht erst die Hand der Mutter, aber es wird nicht ewig an der Hand der Mutter hängen. Es würde auch nicht stimmen für die Entwicklung, ewig an der Hand der Mutter zu hängen, sondern die Mutter lässt das Kind los und das Kind lernt selbst zu stehen, selbst zu laufen und vielleicht im besten Fall selbst zu tanzen.
Also ist so, dieser innere Weg wird dir ein Ganzes wird so, du wirst zu diesem inneren Weg. Ist das so ein Bild?
Also man kann den Weg mit dem Augenblick nicht, das sind nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Weg ist ja immer etwas, was nur mental im Kopf als Bild entsteht, in der Betrachtung der Vergangenheit. Ich kann jetzt sagen, das war mein Weg. Aber der Weg wird ja immer gegenwärtig gegangen und in der Gegenwart hast du nur das, was in der Gegenwart für dich dasteht, als Umstand, als äußerer Umstand und als innerer Umstand. Und mein äußerer Umstand war eben ein Lehrer. Und meine inneren Umstände waren meine Verfassungen, die ich zu transzendieren hatte.
Was ist so dieses täglich wahrscheinlich auf diesem inneren in diesem inneren Zustand oder in diesem Gottesbewusstsein zu sein. Ist das, was du so für dich integriert hast über die Jahre, sodass es so von außen weggeht?
Also was ich entwickelt habe in den Jahren, ist mich an der Präsenz zu orientieren und nicht an den Umständen. Weil die Umstände sind ganz klar veränderlich, immer, und haben gar keinen Bestand und keine Wirklichkeit, wenn man sie in dieser Art betrachtet.
Hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel?
Okay. Also es ist schon, ich würde gerne ein Beispiel hören, weil das, ich glaube zu verstehen, was du meinst, aber also Umstände können ja sein, mir ist heute irgendwas passiert, was mich dazu veranlasst, wütend zu sein oder so. Und dann konzentrierst du dich nicht, kannst du das mal erklären?
Naja, also der Tag ist ja geprägt von unterschiedlichsten Umständen, die glücklich, unglücklich, neutral sein können. Und wenn du morgens aufwachst um 7 und am Abend um 12 schlafen gehst, hast du sämtliche innere Verfassungen durchlitten, dich daran erfreut und hast die Vergänglichkeit der inneren Umstände ja letztendlich wahrgenommen. Und wenn es ein glücklicher Umstand ist, gibt es ja keine Notwendigkeit, sich davon zu distanzieren. Ja, den genießt du ja einfach nur. Wenn es ein schwieriger Umstand ist, ist es schon eine größere Herausforderung, sich nicht zu involvieren.
Mit seinen Emotionen.
in das Drama der Geschichte unter Umständen, genau. Mhm. Auf der anderen Seite sollst du ja auch lebendig sein. Also ist ja nicht so, dass du bist in einer Situation, etwas geschieht und du hältst dich jetzt völlig zurück, weil du willst dich nicht mehr involvieren. Das würde heißen, du bist nicht mehr lebendig. In der einen Art musst du dich voll hingeben, also voll da sein, in deiner ganzen Lebendigkeit deines Wissens und deiner Art. Mhm. Und in der anderen Perspektive dich auch nicht negativ zu verwickeln. Mhm. Das ist eine Herausforderung. Mhm.
Und was machst du dann?
Ich versuche einfach nur meine Lebendigkeit zuzulassen, die da ist. Und die nicht zu beurteilen.
Auch wenn sie negativ?
Ja. Sie nicht zu beurteilen. Mhm. Wenn du dich auf deine Präsenz verlässt und auf dein Unterscheidungsvermögen, also dein Unterscheidungsvermögen nimmt ja im Laufe der Reifung zu. Du lernst klarer zu sehen, dann kannst du dich auch die Situation viel sicherer hingeben. Mhm. Du musst dich nicht ständig in Frage stellen.
Weil du sein darfst, so wie du bist?
Ja, weil die Energie durch dich arbeitet. Und du die Energie arbeiten lassen musst.
Warum muss ich denn? Du meinst, mit Energie meinst du die Emotionen, die kommen?
Das Leben. Mhm.
Warum muss ich die durch mich arbeiten lassen? Ich kann es doch blockieren.
Ja, würdest du gern?
Manchmal schon, ja.
Tust du ja vielleicht auch. Mhm. Ist auch okay.
Ist auch okay.
Ja. Mhm. Die Blockade fühlt sich nicht so gut an, wie der freie Fluss. Mhm.
Das klingt so, als will sich was durch mich arbeiten. Ist das, dass ich Erfahrungen machen will? Oder dass das Leben mir die geschenkt?
Also das sind Dinge, die einfach geschehen. Erfahrungen geschehen. Es gibt kein Leben ohne Erfahrungen. Mm-mm.
Dann geht es einfach darum, sie anzunehmen.
Die Erfahrung Erfahrung sein lassen. Mm-hmm. Und zu wissen, dass du nicht die Erfahrung bist.
Du hast
das kannst du nicht in dem Moment. In dem Moment, wo eine Erfahrung geschieht, geschieht die Erfahrung. Das Wissen, dass es nur eine Erfahrung ist, es kommt danach. Du lebst das nicht gleichzeitig. Das ist jetzt die Erfahrung. Mhm. Da ist keine Trennung. Da ist kein Über-Ich, das sagt, aha, ich bin jetzt die Präsenz, das Bewusstsein und da unten läuft die Erfahrung. Das ist alles identisch. Mhm. Die Trennung hört auf. Mhm. Bewusstsein, Erfahrung, Leben, Menschsein, Direktsein. Mhm.
Du hast in deiner Webseite hast du das so. Ganz groß non-dualistisch.
Non-Dualismus.
Genau. Mhm. Als Leitwort habe ich das so empfunden. Mhm. Ist das, was du gerade beschreibst? Dass du mit den Menschen, wenn die mit einem Problem kommen, dass du in diese Richtung mit ihnen arbeitest?
Also wenn jemand zu mir kommt und ein Problem hat, dann höre ich mir das an. Mhm. Und gehe darauf ein. Im Sinne, dass ich wahrnehme oder im Denken etwas nicht frei ist oder in einem Konzept hängt. Mhm. Und versuche, dieses Konzept oder Muster sichtbar zu machen und zu besprechen. Mhm. Wenn das Muster erkannt ist oder gesehen werden darf, wirst du ja automatisch in einen anderen Stand geführt oder entspannst. In dich selbst hinein.
Mhm. Und das ist dann, würdest du das als non-dualistisches Arbeiten oder also, Denken oder
also die Arbeit, machen? Die Arbeit ist eigentlich den Menschen dazu zu verhelfen, tiefer zu fühlen und seinen tieferen Empfindungen zu vertrauen. Mhm. Und alles, was tiefer ist als eine oberflächliche Emotion, kommt aus dem Sein. Mhm. Und wenn der Mensch das erstmal erfahren hat, was Sein ist, für den Menschen steht dieser Raum gar nicht offen. Was Sein ist und wie er in dieses Sein sich selbst hinein entspannen kann, wie er sich darin selbst finden kann, wenn dieser Raum erstmal offen ist, dann ist eigentlich die primäre Arbeit schon
die Heilung.
Ja.
Wenn er das einfach sein darf, ohne das Beurteilen.
Nein, wenn er es wirklich erfährt, wenn er sich selbst als sein erfährt. Jenseits der Konflikte. Weil die Konflikte sind immer Mind-erzeugt. Mhm. Konflikte sind nur Mind-Geschichten. Mhm. Es gibt im Sein keine Konflikte. Mhm.
Was gibt es im Sein? Im Sein gibt es das, was ich gerade fühle, das, wie ich mich anfühle?
Im Sein ist eine Präsenz. Mhm. Die Anwesenheit, die still da ist. Die eigentlich immer da ist, aber überdeckt ist von Mind-Tätigkeiten.
Mhm. Wie führst du die Leute dahin?
Sie kommen von alleine dahin, wenn ich zuhöre und Fragen stelle. Mhm. Oder etwas sehe und sage, was ich sehe. Mhm. Und ein Verstehen einsetzt. Und dann vielleicht auch die Stille einsetzt. Mhm.
Das ist eigentlich wie ein Satsang, ein persönlicher Satsang. Und jetzt den Schwenk von dem, ich hatte dich ganz am Anfang gefragt, wie du von diesem künstlerischen Weg auf das Therapeutische gekommen bist. Also da hast du erzählt, dass du Selvava getroffen hast, dann sind wir abgeschweift. Mhm. Und was ist dann passiert? Da hast du Antworten auf deine ganzen Fragen gefunden?
Ich habe auf meine Fragen alle Antworten gekriegt, die ich hatte. Ja. Ich habe keine Fragen, also offen. Das mit dem therapeutischen Weg war eigentlich natürlich, weil die Art, wie ich gelernt habe, mich selbst zu verstehen oder andere zu verstehen, die Art des Sehens, die sich entwickelt hat, ist eine ganz natürliche, von innen heraus geschehende aufgrund von Unterscheidungsvermögen. Mhm. Also wenn du einen Menschen wahrnimmst und dir seine Geschichte anhörst, dann kannst du spüren, was in der Geschichte oder wie die Geschichte nicht wahr ist. Mhm. Und wie doch jede Geschichte einen wahren Kern hat. Und der wahre Kern ist nämlich derjenige, der sie erlebt. Mhm. Und du kannst die Geschichte durchdringen aufgrund der Themen, die da sind, auch aufgrund von Unterscheidungsvermögen. Du kannst den Menschen helfen zu fühlen, was ist für ihn richtig, was ist für ihn nicht richtig. Was ist für ihn als Ganzes richtig und was ist für ihn nicht richtig. Im nächsten Schritt. Das spürst du und das spürt dieser Mensch auch. Das ist etwas, was in Verbundenheit wahrgenommen werden kann. Das kannst du bestätigen. Wenn jemand eine Geschichte erzählt, kannst du bestätigen, wenn er sagt, ich glaube, ich sollte das tun oder das lassen, kannst du das fühlen, bestätigen. Oder eben nicht bestätigen, wenn eine Angst ist, dann würdest du aber die Angst fühlen, die er noch nicht fühlt, auf die man eingehen müsste, um sie auszuarbeiten.
Die im Weg ist für
dich. Die im Weg ist. Also wenn irgendwas im Weg ist, dann sind es Ängste oder Wünsche. Was anderes gibt es nicht. Ängste und Wünsche.
Und Wünsche sind vom Verstand kreierte Wünsche und nicht innerliche Wünsche aus der Essenz kommen?
Naja, also Wünsche mit Erwartungen, gepaart mit Erwartungen und Vorstellungen, das ist so ein Komplex. Mhm. Die kann man auch untersuchen. Man kann untersuchen, ob ein Wunsch einem tiefen Bedürfnis entspricht, das von ganz innen kommt, oder ob es ein oberflächlicher Wunsch ist, der noch gar nicht hinterfragt ist.
Aus Glaubenssätzen, die durch unsere Vergangenheit.
Genau.
Geprägt.
Also wenn ich sage Unterscheidungsfähigkeit entwickeln, für mich ist Unterscheidungskraft ein inneres Licht. Also mein innerer Führer wurde irgendwann meine eigene Unterscheidungskraft, die ich angewendet habe. Was ist für mich richtig, was ist für mich nicht richtig. wie sehen meine Wünsche aus? Ich habe meine Wünsche hinterfragt, meine Erwartungen, meine Vorstellungen. Und in dieser Arbeit schält sich ja dann etwas raus, was ein tieferes Bedürfnis ist. Und das tiefere Bedürfnis im Menschen ist immer das Bedürfnis, sich selbst zu leben in der Essenz. Das ist das tiefste Bedürfnis. Und alle vordergründigen, vorgelagerten Bedürfnisse müssen dahingehend überprüft werden und kommen auch ans Licht in Partnerschaften zum Beispiel, in Arbeitsverhältnissen. Generell in jeder Art von Geschichte mit anderen Menschen.
Ist es auch so, dass die oft erstmal bearbeitet werden müssen oder freigelegt, um zu dieser Essenz zu gelangen?
Also ich glaube, wenn man da nicht gründlich arbeitet, dann wird man die Essenz nicht wirklich manifestieren können. Weil du hast sonst einfach immer einen Teil, der in die Verdrängung gerät, in den Hintergrund, wird unter den Teppich gekehrt oder drüber geschaut. Oder man kann sich auch abheben oder überheben über ein Problem, über einen Konflikt, den man in sich selbst keine Auflösung findet. Und das Manifestieren deiner selbst findet ja statt, indem du tatsächlich Konflikte, die auftreten, transzendierst. Also du musst sie hinter dir lassen können. Tutto completo. Das heißt nicht von heute auf morgen, aber immer wieder, wenn sie auftauchen, sie so zu durchdringen, dass sie auch wieder gehen können.
Und es hört ja auch nicht auf, also der Weg geht einfach weiter, egal was man
macht. Die Herausforderung bleibt bestehen. Es wird leichter. Es ist wie bei der Schauspielerei, also die ersten Rollen waren schwer.
Genau.
So, und dann flossen sie durch den Körper durch und so ist es mit den Mustern eigentlich auch. Also erstmal ist die Ergründung nicht so einfach oder das Aufspüren von Ängsten und Wünschen oder ich sage mal von unsinnigen Wünschen.
Ja.
Das ist nicht einfach. Wird aber durch Training ganz einfach.
Ja.
Ah, ja.
Hast du für dich so einen Punkt erreicht, wo du das Leben auch als Spaß dann empfindest oder als Spiel, dieses Transzendieren von den Sachen und nicht nur als Drama?
Also die Dramen sind die Dramen und die haben natürlich ihr Gewicht. Und das ist insofern bereichernd, als das, was Gewicht hat, dir Tiefe gibt.
Also eine Einladung auch.
Ja, absolut. Es gibt ja Tiefe. Wenn du Tiefe hast, dann lässt sich's ganz leicht spielen. Also wenn du in der Tiefe die Dinge verstanden hast, dann kannst du an der Oberfläche richtig gut spielen. Du kannst an der Oberfläche nicht gut spielen, wenn du die Dinge in der Tiefe nicht verstanden hast. Das wirkt dann aufgesetzt und verkrampft. Aber ich glaube, die Lebendigkeit, die entsteht, entsteht eigentlich durch die Tiefe, die der Mensch bekommt, bekommt er dann auch eine größere Lebendigkeit und eine größere Leichtigkeit. Oder vielleicht eine gute Art von Humor. Der nicht darin besteht, Sprüche zu klopfen. Also es gibt ja viele Menschen, die Humor haben und Sprüche klopfen, aber das ist dann wieder eine ganz andere Ebene.
Du meinst sarkastisch. Weil da liegt ja, also Sarkasmus ist ja auch eine Art von Humor, aber da liegt immer was Bitteres drüber.
Ja.
Finde ich.
Ja, genau.
Und du hast vorhin gesagt, manifestieren der Essenz. Das klingt so, als ist die nicht da, oder ist es eher dieses Spüren der Essenz? Die Essenz, ist das für dich, es geht jetzt wieder um Wortspielereien, ist das, was Menschen als Gott bezeichnen? Oder ich sage oft, das ist eine Energie, ist das die Essenz? Oder dieses Licht?
Und die Quelle deines Daseins.
Das ist auch eine schöne Bezeichnung. Aber ist die nicht einfach immer da und es einfach geht eher darum, die...
Natürlich ist sie immer da, aber ist sie denn immer erfahrbar?
Okay, darum geht es, das zu erfahren. Glaubst du, das ist das, wonach sich jeder sehnt, wenn er den Sinn des Lebens sucht?
Also ich glaube, jeder sehnt sich danach, er selbst zu sein. Und weiß aber nicht, was das ist.
Und er selbst
muss das
zu sein,
herausfinden.
Ist das, was du sagst, manifestieren, diese Essenz. das die Sinnsuche, diese Suche, dieses Lebenssuche?
Naja, wenn du selbst bist, egal in welchem Umstand du dich befindest, in welchem äußeren Umstand oder auch inneren Umstand, wenn du das sein kannst, dann ist das eine Kostbarkeit.
Ist das so ein Frieden auch, der entsteht?
Ja, ist eine gewisse Form der Gelassenheit, ja.
Und dann hört das Suchen auf.
Die Suche hört absolut auf.
Und was beginnt dann?
Das Leben läuft weiter. Es beginnt nichts. Das Leben läuft weiter. Wird alles wahrgenommen.
Dich in der Essenz zu erfahren und auch weiter erfahren.
Nee, du nimmst das Leben wahr. Dich lebendig wahr. Das Spiel wahr. Du bekommst ein größeres Verstehen von der Bedeutung des Menschseins.
Ich würde jetzt gerne auf ein ganz anderes Thema schauen. Entweder wir machen eine Pause oder wir machen weiter.
Was wäre denn das Thema?
Partnerschaft. Genau, ich würde gerne über Beziehungen, Partnerschaften und so weiter sprechen. Also eher Mann-Frau.
Okay.
Ich habe da so eine allgemeine Frage. Gibt es sowas wie einen spirituellen Partner oder manche sagen kosmischer Partner?
Davon weiß ich nichts.
Okay. Schade. Jetzt ist die Frage dahin.
Also es gibt sicher unterschiedliche Affinitäten. Es könnte sein, dass sich Menschen eher körperlich angezogen fühlen oder dass die Hauptanziehung im Körper liegt. Dann gibt es Verschiebungen in der Priorität. Könnte sein, dass die erste Priorität die geistige Anziehung ist oder eine spirituelle Anziehung ist. Da gibt es sicher Unterschiede.
Und das ist dann der spirituelle Partner?
Der spirituelle Partner, darunter kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen.
Okay.
Was ist der spirituelle Partner? Was könnte das sein?
Das wollte ich dich ja fragen.
Habe ich gelesen.
Ah ja.
Also für mich gibt es einen Partner, der ist in erster Linie ein Mensch, der in einer ganz einzigartigen Weise gemacht ist, körperlich, emotional, intellektuell, geistig, spirituell, der ein ganz eigenes Feld bildet. Er ist er selbst in seinem Feld und in seiner Art der Entwicklung. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen unterschiedlich entwickelt sind. Also es gibt Menschen, die sind emotional stark entwickelt, haben vielleicht intellektuell keine besondere Entwicklung durchgemacht. Oder sind intellektuell sehr entwickelt, emotional eher unentwickelt. Also alles, was Empathie, soziales Engagement, Verhalten und so weiter anbelangt, nicht so geöffnet. Und dann gibt es auch die Menschen, die spirituell noch gar nicht geöffnet sind. Oder sehr entwickelt sind. Aber vielleicht in den praktischen Dingen des Lebens nicht sehr entwickelt sind, dafür Unterstützung brauchen. Es gibt wenig Menschen, die in allen Ebenen oder in allen in Körpern oder Schichten oder Hüllen entwickelt sind, so umfassend. Das macht vielleicht auch die Menschheit aus, damit in dem Garten Gottes die unterschiedlichsten Blumen und Pflanzen nebeneinander bestehen und sich bereichern in ihrer Einzigartigkeit. Insofern der spirituelle Partner wäre dann nach deiner Frage nach einfach nur ein Mensch, der auch spirituell geöffnet ist.
Könnte sein, ne?
Ja, aber es könnte sein, dass du einem Mann begegnest, der spirituell geöffnet ist, charakterlich, emotional oder intellektuell nicht unbedingt zu dir passt oder vielleicht körperlich nicht passt, dass diese Affinität nicht sehr anziehend ist. Und schon gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, Erwartungen, die nicht befriedigt werden und die ganzen Dilemma, dass die dadurch entstehen. die seelische Verbundenheit, die du vielleicht ansprichst, oder wenn du denkst, ja, ein Partner ist spirituell, vielleicht ist es eher das Gefühl, dass du dich mit bei jemandem zu Hause fühlst, seelisch, seelisch im Einklang bist. Das ist was, eher was die Essenz anbelangt, dass du mit jemandem sein kannst, egal wie er sonst in seinen Mustern ist, aber dass du auf einer grundsätzlichen seelischen Ebene im Einklang mit ihm bist. Also, dass ihr beide sein könnt.
So wie wir sind.
So wie ihr seid, grundsätzlich miteinander.
Ist das so der Garant für eine gute Beziehung, für eine harmonische Beziehung?
Also garantieren kann ich für nichts. Aber ich würde sagen, es ist eine gute Basis, eine sehr gute Basis. Also meine Basis ist es, die Wahl meines Partners, meines Ehemannes, war die, dass ich mich mit ihm seelisch ganz, ganz harmonisch und gut und aufgehoben gefühlt habe.
Ja. Und damit ist gemeint, dieses einfach sein dürfen, wie man ist.
Ja, grundsätzlich sich überhaupt nicht verstellen zu müssen.
In dem, was du machen möchtest, in dem, wie du reagierst,
wie ich denke,
wie du denkst,
wie ich fühle,
ja, wie du aussiehst,
wie mein Körper ist,
wie du dich benimmst,
ja,
auch im Stress.
Genau.
Ja. Und meistens ist es doch so, dass in der Partnerschaft der eine dann kommt und sagt, das will er nicht. Der möchte, ich möchte, dass du in der Beziehung anders bist. Ist das, was dann nicht mehr in Harmonie ist, was dann immer den Kampf entstehen lässt und die Probleme, dass man nicht so sein darf, wie man ist?
Also
die meisten einen ändern wollen.
Die Probleme kommen sicher durch Inakzeptanz. Und das, was zu lernen ist in der Beziehung, ist sicher Akzeptanz. Und zwar grundsätzliche Akzeptanz der Dinge, dass sie sind, wie sie sind oder erstmal so angelegt sind. Das heißt ja nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst oder dass du nichts ansprechen sollst oder dass es nicht darum geht, Dinge zu erforschen gemeinsam, sich auf seltsame Verhaltensweisen hin anzusprechen oder die zu hinterfragen.
Also diese grundsätzliche Akzeptanz und wenn für mich, also es ist gut, wenn ich akzeptiere, was mein Partner tut und macht, wenn es aber für mich in ein Vibe geht, kann ich ja immer noch sagen, ich gehe dann aus der Beziehung oder ich.
Ja, musst du sogar, wenn du selbstverantwortlich bist, müsstest du überprüfen, was passt und was passt ganz und gar nicht und zu einer Entscheidung finden, ob es gehen könnte oder nicht.
Und die Lösung liegt bei mir und nicht im Ändern wollen des Partners.
Ja, ändern kannst du sowieso nichts. Also wenn etwas geändert wird, dann findet das im anderen statt, in seiner ganz eigenen Zeit und in seiner ganz eigenen Art und Weise, so wie du sie gar nicht beeinflussen kannst. Vielleicht bist du auch ein Einfluss. Ja, das schon.
Ein Katalysator. Ja,
nee, du bist sicherlich ein Einfluss. Also Partner beeinflussen sich gegenseitig. Ohne Frage, aber...
Also Stoßentwicklung an, meinst du?
Du bist ein Einfluss. Dein Feld beeinflusst das Feld deines Partners. Aber wie er sich entwickelt oder ob er sich so entwickelt, dass es dir gefällt oder für dich passt, das kannst du nicht wissen.
Genau. Also, du hast ja gesagt, es geht in Partnerschaft hauptsächlich um Akzeptanz. Es geht aber nicht nur in Partnerschaft, es geht wahrscheinlich im ganzen Leben um dieses Akzeptieren, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind. Kann man das so sagen?
Ja, es geht um die Akzeptanz, dass du gewisse Dinge nicht kontrollieren kannst. Auch wenn du darum bemüht bist, etwas zu verbessern oder etwas zu verstehen. Oder etwas zu verhindern, was du vielleicht als unangenehm empfindest. Das lässt sich nicht wirklich tun. Meiner Erfahrung nach ist das eher so, dass die Akzeptanz, die Selbstakzeptanz dazu führt, dass du gewisse Dinge sein lässt.
Selbstakzeptanz ist Selbstliebe?
Also in der Partnerschaft übst du ja nicht nur den anderen zu wahrzunehmen und zu verstehen, sondern du lernst in der Partnerschaft auch dich zu verstehen. Und genauso wie es eine Übung ist, in die Akzeptanz zu kommen, dass das andere Feld ganz eigenständig in sich ist, wie es ist, musst du ja auch zu dem Verstehen kommen, dass du gemacht bist, wie du bist. Und die beste Voraussetzung, dass du dich freigeben kannst, ist, dass du grundsätzlich absolut akzeptierst, wie du gemacht bist, wie dein Körper gemacht ist, wie du funktionierst. Auch deine Reaktivitäten erstmal, dass du das völlig in dir annimmst und erkennst.
Und in dem Moment, wenn das geschieht, was man auch Selbstliebe nennen kann, oder?
Ja, du würdest zu dir stehen, du würdest das akzeptieren, du würdest in die Akzeptanz kommen, wie du gemacht bist als Mensch, als Instrument, als Wesen.
In jeglicher Hinsicht, ohne dich verteidigen zu müssen.
Ja. Mit deinen Eigenschaften, mit deinen Charakterzügen. Mhm.
Mit meinen Fehlern, mit meinem Nicht-Können, mit meinem Können.
Ja.
Und in dem Moment kann man das beim Gegenüber auch.
Unbedingt, natürlich, besser.
Ja.
Viel besser.
Ja.
Weil du weißt genauso, wie du erfährst, dass gewisse Dinge in dir nicht veränderbar sind. Weißt du, dass sie auch in anderen Menschen nicht veränderbar sind. Oder beziehungsweise vielleicht nicht im Moment. Oder auf die Schnelle veränderbar sind. Ja. Natürlich verändert sich und entwickelt sich der Mensch im Allgemeinen mehr oder weniger schnell. Und Dinge verändern sich auch, aber nicht im Moment. Und es geht ja dann, wenn man einen Konflikt hat oder in einem Dilemma ist, ist es das Dilemma des Augenblicks.
Des Moments, ja.
Ja.
Also ist das schon mal eine gute Basis in einer Partnerschaft, diese Selbstakzeptanz von mir selbst und dem Partner gegenüber. Wenn es beide machen, entsteht ja eine gewisse Harmonie. Natürlich, wenn körperliche Anziehung da ist und vielleicht auch ähnliche Interessen. Man sucht sich ja meistens auch so einen Partner. Ist das der Grund, warum viele Beziehungen scheitern?
Beziehungen können aus vielen Gründen scheitern. Also, ich weiß nur, dass sehr häufig Konflikte da sind auf der Grundlage von Stress. Mhm. Stress und wenig Zeit. Also Zeit, sich wirklich zu hören, Zeit miteinander zu sitzen und zu fühlen, worum es geht, wenn einem was nicht passt. Zeit, überhaupt etwas zu formulieren, Zeit, sich auszusprechen, Zeit, sich über Dinge klar zu werden, Zeit, die unterschiedlichsten Bedürfnisse auf den Tisch zu legen und diese Dinge sehen zu dürfen.
Eine gemeinsame Zeit, gemeinsam sich auszutauschen. Das ist deine Erfahrung, das ist interessant.
Also Norbert und ich haben viel Zeit füreinander und miteinander verbracht, um gewisse Dinge in uns zu erforschen. Und ohne Zeit wäre das sicher einfach nur ein mechanisches Miteinander. Ohne Zeit wird es mechanisch, vor allem wenn man Familie hat. Also wenn du Familie hast und du weißt das selbst, du hast einen vollen Terminkalender, den du abhaken solltest, um deine Rolle zu erfüllen.
Absolut.
Und darin nicht mechanisch zu werden und reaktiv, also das, was ja Beziehungen zerstört, ist ja Reaktivität.
Was ist Reaktivität?
Reaktivität ist, es gibt eine Aktion und du bist sofort reaktiv. Etwas passt dir nicht und es gibt sofort eine Reaktion. Zack, Abwehr. Und dann hast du erstmal die Abwehr, du hast nicht die Verbundenheit. Du verlierst in dem Moment das Gefühl der Verbundenheit, das du brauchst, um
den anderen zu spüren.
Ja,
oder verbunden zu sein.
Ja, um zu sagen, da ist Beziehung.
Ja. Und das wieder zu lösen, das braucht Zeit.
Das braucht Zeit. Und sich wieder verbinden. Und du kannst dich ja nur verbinden, wenn du hier verbunden bist. Wohin willst du dich verbinden, wenn du hier nicht verbunden bist?
Ja.
Und wer hat denn die Selbstverbindung?
in den Beziehungen. Also die muss ja erst erarbeitet werden. Mhm. Wer hat denn das Selbstgefühl? Es ist eine Form von Entwickeltsein, dass der Mensch sich selbst fühlt.
Aber es bedarf auch einer gewissen Zeit, sich hinzusetzen und selbst wieder zu fühlen. Also selbst wenn man das hat, also diese Entwicklung, muss man ja wieder auch jeden Tag neu manchmal runterkommen von dem Fahrplan, den man da so fährt, und da wieder in sich gehen, um sich selber wieder wahrzunehmen und dann sagen zu können, ah ja, das war los mit mir. Und dann kann ich meinem Partner mitteilen. Meinst du das?
Ja, okay. Also wie schnell du runterkommst, hängt damit zusammen, wie tief du schon in dir selbst gegründet bist.
Okay.
Wie du mit dir verbunden bist. Weil wenn du sehr stark in dir gegründet und verbunden bist, läuft die Reaktivität gar nicht mehr.
Genau.
In der Art. Ja?
Ah, ja.
Also Reaktivität in Beziehungen heißt nicht man selbst sein können. Mhm. Oder noch nicht man selbst sein können.
Das ist dann weniger, was du Reaktivität nennst. Mhm.
Richtig, das nimmt ab. Mhm. Und verschwindet.
Mhm.
Wenn es gut geht. Wenn es nicht verschwindet, dann ist es natürlich ein Punkt, der dauernd Energie zieht.
Ja, der möchte noch gelöst werden. Ja. Transformiert, kann man das so sagen?
Transzendiert.
Mhm. Da der Unterschied transformiert und transzendieren?
Transformieren ist für mich umwandeln in etwas anderes.
Ah, okay.
Und transzendieren ist an der Quelle auflösen.
Ah, okay. Dieses Reaktivieren, das ist für mich so ein Fremdwort. Kann man das auch so bezeichnen, dass man noch Schuld empfindet? Also sprich, ich bin nicht richtig so, wie ich bin, und dann muss ich mich verteidigen und reagiere drauf. Erstmal mit verteidigen.
Also
dieses Schema?
Reaktivität ist sicher etwas, was mit Selbstbehauptung zu tun hat,
mhm,
und mit Abwehr. Also mhm. Selbstbehauptung oder Selbstverteidigung.
Ja, genau.
Du kannst nicht wirklich offen sein in dem Moment, mhm, und weich.
Mhm. Und versuchst noch zu erfüllen, jemand zu sein. Eben nicht ganz ich selbst, sondern...
Naja, die Reaktivität ist ja schon ein Verhalten, das dem selbst vorgelagert ist. Also mhm, in deinem Verhalten kommst du ja nicht gelöst und entspannt von innen, sondern mhm, du kommst aus einer Abwehr,
mhm,
oder aus einer Verteidigung oder aus mhm, einer Selbstbehauptung.
Also Ego. Da ist noch was verletzt im
ja,
Prinzip.
Ja, genau. Dein Selbstbild ist ganz bestimmt in dem Moment verletzt, ja.
Ja. Und das triggert der andere, ob das der Partner ist, mhm, oder der Kollege, mhm, oder die Kinder.
Mhm.
Ja.
Und Partnerschaft und Familie ist ein großes und intensives Feld, das wahrzunehmen und sich da in Loslösung zu üben.
Mhm. Ja. Ein gutes Feld, das gespiegelt zu kriegen, Partnerschaft und Familie, das meinst du damit?
Ja, es absolut. Ist das Intensivste und es ist auch das Schwierigste, weil die karmischen Verstrickungen die intensivsten sind. Du hast zu deinem Nachbarn keine so tolle karmische Verstrickung wie zu deinem Partner oder deinen Kindern oder deinen Eltern.
Mhm.
Die Bindungen sind mhm, viel tiefer als die zu einem eventuell einem Arbeitskollegen,
mhm,
oder wie gesagt der Nachbarin. Mhm.
Also besteht eigentlich auch die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu transzendieren. Mit den Kindern oder durch die Kinder und durch den Partner?
Naja, also wenn ich in meinem Leben schaue, dann sind das die schwierigsten Fälle der Loslösung und des Bindungslos, also der Übung des Nicht-Anhaftens.
Mhm. Mhm. An den Partner oder an das, was ich vom Partner möchte?
Mhm. Der Erwartung.
Das ist doch eigentlich auch...
Der unbewussten Erwartungen.
Ja. Das ist doch, was auch als bedingungslose Liebe eigentlich bezeichnet wird, was man da erreicht oder wo es hingeht. Dieses Nicht-Erwarten, Nicht-Anhaften, das ist doch dieses Bedingungslose.
Also die bedingungslose Liebe wird erstmal entwickelt als bedingungslose Liebe zu dir selbst,
mhm,
und bezieht sich auch auf das Selbst. Und wenn sich das entwickelt, dann siehst du das und dann findest du das auch für die anderen.
Mhm.
was ich abschied, sind die Reaktivitäten und deine, deine Verhaltensarten, die verändern sich dann automatisch. Mhm. Das kann man eigentlich nicht machen. Ich glaube, je größer die Selbstliebe oder die Liebe zum Selbst wird, umso geringer werden die, die Verhaltensweisen, die in Verstrickungen hineinführen. Mhm. Oder die Verstrickung am Laufen halten.
Du meinst, die bedingungslose Liebe ist nichts, was man machen kann, sondern das ist geschieht.
Das ist etwas, was ja mit Erkenntnis und mit Hingabe zu tun hat.
Ja. Wieso Hingabe?
Hingabe an das Selbst. Hingabe an die Essenz.
Mhm. Da sind wir wieder.
Der bist du verpflichtet in allererster Linie. Mhm.
Da sind alle Antworten. Mhm. Und da ist die Stille und die Ruhe und die...
die Erkenntnis. Also die Erkenntnis, denn Erkenntnis brauchst du in einer Angelegenheit. Kann das ja nur eine sein, die, die zur Integration führt und zum Einklang. Es kann keine Antwort sein, die Streit will oder fördert.
Mhm. Ja, das ist schön. Jetzt habe ich noch, ich habe noch was gefunden, ich habe auf deiner Webseite ja gestöbert, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und ich habe hier etwas gefunden, dass du auch gerne mit Frauen arbeitest oder viel. Und das hat mir so gefallen, was du hier geschrieben hast, das würde ich gerne vorlesen. Und vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Mhm. Und zwar, unser Wesen als Frau ist Liebe. Sie ist tatsächlich das Mysterium der Frau. Ich meine nicht die romantische, verträumte Liebe, die sich in unzähligen Variationen der Ich-Verblendung selbst sucht und sich in Abhängigkeiten aller Art verwickelt und verliert. Nein, ich meine eine tiefe Liebe, eine umfassende, ausgedehnte Liebe, eine Liebe, die in uns aufsteigt als ein natürliches Mysterium inneren Seins, innerer Zufriedenheit und inneren Glücks. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist und doch Bedingungen zu Wachstum und Erneuerung schafft. Eine Liebe, die nicht abhängig ist von Umständen irgendeiner Art und doch unzählige Umstände in ein Feld der Transformation und Selbsterkenntnis verwandelt. Diese Liebe als wirkende Kraft des frei fühlenden Herzens ist ursprünglich, schöpferisch und in ihrer Natur dienend. Wir Frauen können unseren Platz und unsere Rolle erst einnehmen, wenn wir dieser wahrhaftigen Liebeskraft dienen. Wenn wir wissen, dass wir mit dieser göttlichen Urkraft, der Shakti, eins sind, die durch uns wirkt. Das ist ja schon auch ein bisschen was, was wir gerade besprochen haben.
Mhm. Ja. Also in Beziehung zu sein mit dem Partner oder dem Kind oder den Eltern ist die eine Sache, aber die Unabhängigkeit ist die andere Sache.
Mhm.
Also du kannst nur wirklich in Beziehung sein, wenn du in einer gewissen Art ganz unabhängig bist. Und ganz unabhängig kannst du nur sein, wenn du gelernt hast, absolut in dir zu ruhen und dich selbst als dich selbst wahrzunehmen. Mhm. Das ist die größtmögliche Form der Unabhängigkeit, die du erreichen kannst. Und aus dieser Unabhängigkeit kannst du sicher frei fühlend in Beziehung treten.
Ja. Das ist jetzt hier ja für die Frau geschrieben, aber eigentlich trifft es nicht auch für den Mann zu?
Absolut. Ich glaube, okay, dass die Frauen besser fühlen können.
Ja.
Oder andersrum gesagt, es ist nicht so, dass die Männer nicht fühlen können, aber ich glaube, dass die Männer im Fühlen nicht so entwickelt sind wie die Frauen. Mhm. Andererseits sind die Frauen manchmal intellektuell nicht sehr stark in ihrer Unterscheidungskraft. Das hat dann auch wieder Fallen, in die sie hineintappen. Weil man kann ja gutmütig sein, aber wenn man nicht blickt, was Sache ist, dann hast du auch einige Dinge am Laufen, die ungut sind. Und Männer können ja vielleicht manchmal ganz gut unterscheiden, aber wenn sie im Herzen nicht offen sind, und das ist dann so klatsch, an die Dame weitergereicht wird, dann ist es auch nicht sehr förderlich. Mhm. Also.
Aber das ist auch so ein bisschen, kann ich das so verstehen, auch der Aufruf an die Frauen, genau das, was ihnen auch so auch eher liegt, da in diese Kraft reinzugehen und das vielleicht auch so auch zu der männlichen Welt, vielleicht sogar der Initiator auch zu sein. Also das auch als Stärke von sich als Frau zu sehen und so den Mann auch dazu einladen, das auch
mit. Also sie braucht den Mann nicht einladen. Sie kann, wenn sie sich selber ist, die absolute Bereicherung sein für den Mann. Und der Mann, wenn er selbst ist, ist die absolute Bereicherung für die Frau. Mhm. Und da muss der Mann nicht eine Frau werden, die Frau muss nicht ein Mann werden. Mhm. Oder wir müssen nicht die Rollen vertauschen, sondern ich glaube sogar, dass wenn die Frau erweckt ist und in Licht kommt, sie ihren ureigenen weiblichen Ausdruck hat, der Kraft ist. Genauso ist der Mann, der erweckt ist und in seine Kraft kommt, die vielleicht dann eher geistig ist, als jetzt dieses mütterliche Herz. Aber natürlich muss er auch ein mütterliches Herz haben, damit sein Geist wirklich umfassend strahlt. Das ist die Entwicklung im Menschen, die ich sehe, die kommen könnte. Mhm. Und das Erwecken oder das Erwachen ist ja nur der Anfang. Aber die Ausbildung oder die Entwicklung der unterschiedlichen Körper, dass die wirklich aufgehen und anfangen zu strahlen, das kann kommen. Das kann kommen. Mhm. Braucht sicher noch Zeit.
Dann hast du hier noch geschrieben, dass die Frauen aus der kollektiven Hypnose und der Selbstüberfremdung erwachen müssen oder dass du sie da herausführst. Was meinst du mit kollektiver Hypnose?
Also die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, zum Beispiel eine therapeutische Sitzung in Anspruch nehmen, sind in der Regel absolut in der romantischen Liebe und in den romantischen Erwartungen an den Partner gebunden oder darin auch verblendet. Mhm. Das ist nicht jede, kaum eine zugänglich dafür, dass die romantische Liebe einfach eine sehr kleine Form der Liebe ist, mit dem Vergänglichkeitsfaktor ein paar Monate und dann geht es schon bergab. Etwas anderes zu initiieren. Braucht eine gewisse Öffnung im Geist und das hat nicht jede Frau. Es braucht einen entwickelteren Geist, auch ein entwickelteres Schauen und Sehnen, um aus der Abhängigkeit zum Partner rauszukommen.
Das heißt, wenn die ersten Monate um sind und das Romantische nachlässt,
die erste Faszination ausgelebt ist,
ist Frau erstmal irritiert.
Ihr Mann wahrscheinlich auch. Was damit machen.
Dann fangen die Projektionen an. Genau. Und das ist so dieses Erwachen aus der Selbsthypnose, was du den Frauen bewusst machst.
Oder? Naja, das Bewusstmachen ist eigentlich zu sagen, es geht nicht um den Mann. Ja. Es geht nicht um den Mann.
Sondern?
Es geht um dich selbst.
Wieder um die Essenz, nochmal das, was wir gesprochen haben. Genau. Und das ist Selbstüberfremdung? Was meinst du damit? Ist das das?
Selbstüberfremdung wären die Bilder, mit denen Frauen überfrachtet sind, wie sie zu sein haben, wie sie sich zu bewegen haben.
Ah, wie die Frau zu sein hat.
Ja.
Ja, das ist ja bei Frauen besonders krass. Obwohl, bei Männern ist es auch.
Ja, die haben andere Bilder.
Andere, genau. Ja.
Und jedes Selbstbild ist eine Überfremdung des Selbst.
Ja.
Und die Selbstbilder aufzuspüren und zu hinterfragen, das ist Arbeit.
Ja.
Das muss man wollen. Da muss eine Sehnsucht dahinter stecken.
Dann gibt es doch, es gibt immer so Bücher, wo darüber geschrieben steht, dass es eine Zwillingsseele gibt. Gibt es das überhaupt? Oder ist
keine
das
Ahnung.
Auch wieder die, wahrscheinlich...
Ich habe keine Ahnung.
Die, mir kommt es fast so vor, es könnte auch wieder die Wunschvorstellung von dem perfekten Partner
sein. Also es könnte ein Konzept sein.
Genau.
In meinen Augen.
Ja. Ja.
Ich weiß nichts von der Zwillingsseele.
Ja.
Das sind Konzepte.
Wahrscheinlich auch dieses spirituelle Partner oder kosmische Partner oder was auch immer. Könnte auch einfach ein
Konzept sein. Ja, da suchst du nach wie vor jemanden, der zu dir passt.
Der perfekt ist.
Du suchst nicht dich selbst.
Mhm. Ja. Ja. Also gehe ich den inneren Weg zu meiner Essenz, komme ich auch immer mehr dahin, dass der Mann sowieso zu mir passt, weil ich zu mir passe.
Also du würdest den Mann darin unterstützen, dass er auch zu sich kommt.
Ja.
Und nicht, dass er zu dir kommt.
Genau, dass er zu mir passt.
Oder zu dir passt.
Oder ich passend für mich mache.
Ja. Mhm. Also in einer, ja. In einer spirituellen Partnerschaft, wenn du so willst, müsste es oder sollte es darum gehen, dass du zu dir kommst und er zu sich kommt. Mhm. Und ihr dann gemeinsam miteinander lebt und viele Dinge miteinander teilt.
Ja. Im Business sagt man dazu Win-Win.
Okay. Die Win-Win-Position.
Genau. Ich winne, du winnst. Ja.
Dazu gehört sicher, dass man alleine sein kann.
Mhm. Mit sich selbst.
Mhm. Mhm. Dass du dich wohlfühlst, so wie du bist, mit dir selbst. Mhm. Und nicht abhängig bist in deinem Wohlgefühl von allem anderen.
Ja. Ob er da ist oder nicht.
Mhm. Mhm. Ob es gerade gut läuft oder stressig. Mhm. Weil das hast du dann alles. Wenn du Partnerschaft und Familie hast, hast du alles. Du hast die Phasen des Wohlfühls, du hast die Phasen von Stress. Du kannst ja nicht mehr Stress, das alles immer in Zweifel ziehen.
Ja.
Die Beziehung in Zweifel ziehen.
Ja. Oder auch wenn er mal nicht da ist.
Zum Beispiel.
Geht es darum, dass ich mich trotzdem wohlfühle.
Mhm. Mhm.
Aber ich fand es sehr schön, dass du diesen Punkt gesagt hast mit der Zeit, weil es ist ja wirklich ein Thema von vielen Menschen, dieser Stress. Und dass es diese Zeit braucht, um auch sich wieder klar zu werden, wie von dieser, um wieder die Bindung aufzubauen, wenn halt mal.
Ja, um die Verbindung zu fühlen.
Ja.
Weil die ist ja da.
Genau.
Und die, du hast eine Verbindung mit dem Menschen, mit dem du lebst.
Ja.
Ganz bestimmt. Aber die ist nicht immer fühlbar, weil sie überlagert ist durch Stress oder Mechanismen.
Ja.
Mhm. Ja. Die fühlbar zu machen, dich selbst als fühlbares, offenes Wesen lebendig zu halten.
Ja.
Und lebendig zu spüren.
Ja.
Lebendig zu sagen, was du empfindest, denkst. Dich zuzulassen.
Mhm. Ja, ich danke dir, Amrita.
Das war's schon.
Ich habe jetzt keine Frage mehr.
Gut, ja.